Ja, Freunde und Freundinnen der gepflegten Abendunterhaltung, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Aufnahme. Mein Name ist Manuel Schmid, ich bin Co-Leiter bei RefLab. Wir sind ein kleines Team, das dieses Festival organisiert und veranstaltet. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, RefLab ist kurz für reformiertes Labor und wir verstehen uns als ein digitales Lagerfeuer der reformierten Kirche. Uns gibt's seit etwa 6 Jahren und das ist unser zweites Podcast-Festival und auf den heutigen Gesprächsgast habe ich mich ganz besonders gefreut. Begrüßt mit mir zusammen Wolfgang M. Schmidt.
Theolounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RefLab.
Ja, lieber Wolfgang, herzlich willkommen.
Hallo Manuel.
Schön, dich hier zu haben, nachdem ich dich viele Jahre schon in Podcasts gehört und auf YouTube-Filmen mit beobachtet habe. Wir sind heute zu Gast im Podcast Theo Lounge. Das ist ein RefLab-Podcast, der normalerweise von unserer Kulturwissenschaftlerin Johanna Di Blasi gehostet wird. Und ich darf jetzt da reingrätschen und mit dir über die Apokalypse, über den Weltuntergang, wir haben uns was Fröhliches ausgedacht für heute Abend, sprechen. Aber ich will dich kurz vorstellen für alle, die dich jetzt noch nicht kennen. Du bist ein unglaublich umtriebiger Podcaster, der gleich auf 3 verschiedenen Podcast-Formaten am Start ist. In deinem Podcast Wohlstand für alle, da sprichst du mit Ole Nymon über ökonomische, wirtschaftsethische Fragen. Im Podcast Die neuen 20er unterhältst du dich mit dem Soziologen Stefan Schulz über gesellschaftliche und kulturelle Themen und stellst auch Langstreckenrekorde in Sachen Aufnahme auf. Also ich kenne, glaube ich, nur einen Podcast, Alles gesagt, von der Zeit, da reden die zum Teil dann auch mal 10 Stunden oder so, aber so auf 4 Stunden plus kommst du da eigentlich regelmäßig. Du hast mir jetzt gerade noch gesteckt, dass ihr das wirklich in einem Take dann durchzieht.
Ja, wir reden sonst in Monaten nicht miteinander und dann gibt's ja doch einiges, was man sich sagen kann.
Ja, sehr gut. Ja, kennengelernt habe ich dich durch die Filmanalyse, das ist dein erstes Format gewesen, YouTube-Format und auch jetzt als Podcast zu hören, wo du hochintelligent und sehr ideologiekritisch Kinofilme, auch manchmal ältere Filme, manchmal auch Serien besprichst. Und da haben wir auch ein bisschen gemeinsame Leidenschaft, weil wir ja bei RefLab auch einen Film- und Serienpodcast namens Popcorn Culture haben. Da habe ich jetzt gerade vorhin eine Aufnahme gemacht. Und wir werden heute versuchen, so das Beste aus all diesen Welten zu verbinden mit dem heutigen Gespräch. Nämlich sprechen wir über die menschliche und vielleicht auch vor allem zeitgenössische Faszination für den Weltuntergang. Das ist ein kulturelles, gesellschaftliches Thema, aber wir machen das fest an den apokalyptischen Filmen und Serien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich wie eine Flut über Kinos und Fernsehen ergießen und fragen uns, warum ist das eigentlich so? Und vielleicht auch, was könnte man daraus lernen? Ja, ich zähle das jetzt gar nicht alles auf. Ihr seid wahrscheinlich, wenn ihr nicht unter einem Stein lebt oder der digitalen Technik komplett abgeschworen habt, dann seid ihr vertraut damit, dass sich unzählige Katastrophen- und Untergangsfilme finden in den Kinos und auf den Streaming-Diensten. Es gibt verschiedenste Motive, es gibt Zombie-Filme, es gibt Naturkatastrophen-Filme, es gibt natürlich auch viele Formate, die sich an atomaren Nuklearkatastrophe abarbeiten. Und ich habe gedacht, wir steigen mal ein mit der Frage, was sind eigentlich so unsere Favorites unter den apokalyptischen Filmen und Serien? Wolfgang, was hast du dir mit mit Genuss oder Freude angeschaut?
Mit Genuss ganz gewiss Melancholia von Lars von Trier. Dort geht die Welt unter, aber es ist gar nicht schlimm, sondern eigentlich sehr heilsam. Und darum geht's ja auch dann davor, dass wir es da mit zwei Schwestern zu tun haben. Eine, die doch eher fest im Leben steht, und die andere, die depressiv ist. Wenngleich mit Depression, mit diesem Wort, kommt man vielleicht da gar nicht so richtig weiter, sondern sie ist befallen von einer Melancholie. Aber wenn doch das Ende sichtbar ist, dann findet man nochmal einen anderen Umgang damit und ist vielleicht plötzlich in anderer Weise geheilt, wenn man dem entgegensieht. Ich finde, dass Lars von Trier hier einen ganz großen Film gemacht hat, weil er sich erst nochmal auf die Dogma-Tradition, aus der er ja kommt, bezieht, indem er dort eine Hochzeit mit all den gesellschaftlichen Konventionen zeigt, uns vorführt, um dann aber plötzlich den Blick zu weiten auf diesen Planeten, der die Erde zerstören wird, und die Hoffnung darauf, dass es möglichst bald so kommen möge. Das ist eine sehr interessante Stimmung in dem Film. Ein anderer Film, den ich jetzt nochmal zu schätzen gelernt habe, auch wenn ich ihn nicht für einen wirklich guten Film halte, ist dann Don't Look Up. Also wir erinnern uns, das war dieser Netflix-Film, über den alle sprachen, der eines Weihnachten rauskam, und es war so, dass alle sagten, ja, dieser Planet, der dort kommt, das ist so eine Ding-Metapher für den Klimawandel. Alle sehen ihn eigentlich kommen, und die Moderatoren feixen immer noch und leugnen immer noch, was eigentlich vor sich geht. Die Bevölkerung verhält sich merkwürdig angesichts dieser Katastrophe. Und ich habe diese Metapher doch immer für etwas problematisch gefunden, weil der Klimawandel sich ja doch, auch wenn man von einer Klimakatastrophe sprechen möchte, sich anders vollzieht als mit einer Plötzlichkeit, sondern gerade das Allmähliche ist ja das Bedrohliche. Fand aber interessant, dass er dann als Referenz überhaupt nicht mehr herangezogen wurde, als wir tatsächlich ja, oder wir immer noch diese Debatte haben, inwieweit ein Atomkrieg wahrscheinlich wäre. Und da fand ich eigentlich diese Struktur des Films viel besser wieder, denn wir hatten dann immer solche Diskurse, wir wollen uns jetzt mal nicht von der Angst regieren lassen. Und das klingt natürlich ganz vernünftig und schön, ist aber auch eigentlich eine totale Ausblendung dessen, was ja real sein könnte. Und das fand ich interessant, dass man erst eine Aufmerksamkeit hatte auf diesen Film, die immens war. Und dann, wenn wirklich mal das Ding-Symbol ganz wunderbar treffend wäre, dann hat man den Film schon gleich vergessen. Und der dritte Film, den ich nennen würde, ist Weekend von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1967, der erstmal nicht als erstes einem in den Sinn kommt, wenn man über Endzeit, Apokalypse und sowas nachdenkt. Aber eigentlich geht es darum, ein Ehepaar ist unterwegs mit dem Auto, plötzlich gibt es einen Unfall und das Ehepaar steigt aus dem Auto und es geht weiter und es sind noch mehr Autos und noch mehr Autos, nur Unfälle und Tote und Leute, die irgendwelche komischen Fantasien vom Ende der Welt haben, irgendwelche verrückten Ideologen, die da herumspringen, Streitigkeiten ohne Ende, die Zivilisation ist dahin, überall Blechhaufen, und natürlich ist das ein großer Abgesang auch auf die großen Theorien, auf den Kapitalismus, auf den Konsum, und ist ein experimenteller, herausragender Film von Jean-Luc Godard. Wie sieht es bei dir aus? Sind das Filme, die dir nahe stehen, oder bist du dann eher bei der Serie zu Hause?
Ja, ich bin grundsätzlich eben eher bei den Serien zu Hause, und jetzt diese feingeistigen Interpretationen, die kann ich jetzt nicht toppen, aber ich Don't Look Up fand ich auch spannend. Ich habe so von der Ästhetik und Atmosphäre her ist mein Favorite wäre Mad Max Fury Road. Also das spielt in irgendwie einer postnuklearkatastrophischen Welt, in der eigentlich das meiste so zur Wüste geworden ist, und dann gibt's diese Szene, wo ein orangefarbener Sandsturm aufkommt und dann fahren die in diesen Sandsturm rein. Das wird mir schon reichen für meine atmosphärisch-ästhetisches Top-Platzierung. Das fand ich ganz stark, und ähnlich eindrücklich fand ich diese Dune, die beiden Dune-Filme von Denis Villeneuve. Die haben mich auch einfach von der, jetzt Story beiseite, die haben mich einfach von der Machart, fand ich das unglaublich. Dieses Color Grading, also das hat mich total gepackt. Von der Story her, ich hätte jetzt gerne gesagt, The Last of Us fand ich ganz cool und dann habe ich deine Filmanalyse geguckt und habe gedacht, das darf ich jetzt nicht bringen.
Doch, du darfst. Also, es gibt auch schlechtere Serien. Ich konnte nur diesen enormen Hype nicht so ganz nachvollziehen oder dachte mir, naja, es ist auch verdichtete Form dessen, was wir schon sehr viel gesehen haben in solchen Untergangsfilmen. Deswegen war meine Begeisterung dann auch nachlassend, sagen wir mal, von Folge zu Folge.
Ja, ja. Also mir hat es schon noch gefallen. Ich fand jetzt unter den Filmen von der Story her, fand ich The Book of Eli. Das hat mich, das fand ich stark. Vielleicht weil, Spoiler, weil darin ein Buch, eine Bibel eine zentrale Rolle spielt und auch so diese verführende Kraft der Religion ganz zentral ist. Und weil es, das spoilere ich jetzt nicht, weil es am Schluss des Films, ich mag einfach diese Filme, wo man in den letzten 5 Minuten etwas begreift, was einem den ganzen Film noch einmal retrospektiv aufschließt und man muss ihn eigentlich nochmal gucken mit dieser Erkenntnis, die erst am Schluss dann auftaucht. Das mag ich einfach. Das fand ich stark. Fallout hat mir auch gefallen, diese Serie. Die hast du dir wahrscheinlich nicht gegönnt.
Nein, ich versuche ja mehr Filme als Serien mir anzusehen, beziehungsweise ich glaube, dass bei den Serien ja so etwas ist, dass die oft gut starten und dann lassen sie aber nach. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Geschichten, die lange erzählt werden müssen. Also von dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky ist ja dieser Satz überliefert, dass kein deutscher Autor, und vielleicht sind Schweizer Autoren mit gemeint, in der Lage wäre, einen Roman zu schreiben, der über 500 Seiten trägt. Martin Walser hat es dann mal mit 499 Seiten versucht und tatsächlich würde ich sagen, haben nur wenige Leute das Recht, so lange zu erzählen, dass es wirklich funktioniert. Und ich sehe das tatsächlich als ein großes Problem. Also die Serien gehen zu lang. Ich weiß, serielles Erzählen an sich hat eine große Qualität und man kann auch nochmal anders Sachen erzählen. Mhm. Und das ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel in einem Endzeitszenario ist, möglich, Atmosphären nochmal anders herzustellen, als einfach mit so ein paar Schnittbildern, menschenleere Straßen, okay, irgendwie sind hier endzeitliche Stimmungen zu vernehmen, sondern man kann natürlich auch diese leeren Orte nochmal in ganz anderer Weise mit einer gewissen Länge inszenieren, was nur häufig dann ja der Fall ist, dass man doch sich an so einen Plot kettet, der häufig so funktioniert, dass man so noch ein Rätsel lösen muss und dann trifft man noch jemanden, der sagt einem das noch und dann geht man nochmal weiter und nochmal weiter. Und ich kann aber verstehen, warum diese Serien so beliebt sind, auch gerade wenn sie dann noch kombiniert sind mit apokalyptischen Szenarien. Es ist, glaube ich, schon diese Sinnsuche, auf der wir alle irgendwie sind, ob wir jetzt Kirchenmitglied sind oder nicht, ja. Und dass das schon so ein Wunsch ist, auch danach jetzt mal noch was zu erfahren. Und man hätte ja auch doch mal gerne jemand, dass man die Tür wo aufmacht und da sitzt noch der alte Mann mit dem Bart, der einem was erklärt, was mich weiterträgt, ja. Und das ist eine quasi Ersatzerfüllung, die da die Serie anzubieten hat. Und deshalb sind auch viele Serienfans, es ist mir aufgefallen, auch wenn ich die Serien dann oft gar nicht mehr verfolgt habe, wenn sie in der 4., 5. Staffel sind, meistens vom Finale enttäuscht. Also es ist nicht so häufig, dass sie alle begeistert sind. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Drehbuchautoren so blöde waren oder so, sondern es ist wirklich das ist so überfrachtet plötzlich, was da noch sein konnten. Was wird wohl die Antwort sein? Das nur eine Enttäuschung sein kann. Mhm. Es gibt diesen Film von Judd Apatow, Immer Ärger mit 40, so eine Komödie über weißer Mittelstand, weiß nicht so recht, wohin mit dem Leben. Und die hoffen dann, ist also so eine typische vulgäre Komödie, und die hoffen dann sehr auf das Staffelfinale oder überhaupt das Serienfinale von Lost, weil sie glauben, dass dann eine Antwort kommt. Und dann sitzen sie vor dem Fernseher und das zeigt Judd Apatow sehr schön und es ist aber keine befriedigende Antwort.
Ja, das ist ja eine der berühmtesten Enttäuschungen in der Seriengeschichte, dicht gefolgt von Game of Thrones. Aber du hast jetzt eigentlich schon ein Stück weit eine Antwort gegeben auf die nächste Frage, die mich so beschäftigt hat, weil man könnte sich fragen, was ist denn jetzt was macht den Reiz solcher apokalyptischer Filme und Serien aus? Weil es ist wirklich die letzten, also du hast jetzt auch bei deinen Favorites einen Film aus den 60er Jahren genannt, das gibt's schon länger und das hat sich auch immer bezogen, interessanterweise, wenn man das so ein bisschen analysiert, bezogen auch auf aktuelle Bedrohungslagen. Also zur Zeit des Kalten Krieges sind ganz viele so atomkatastrophische, nuklearapokalyptische Filme aufgekommen, dann in den 2000er Jahren irgendwie sind die Naturkatastrophenfilme, Kometeneinschläge noch und nöcher, zwei Riesenblockbuster, Armageddon und Deep Impact im selben Sommer gekommen. Also da hat man sich damit beschäftigt. Dann sehr stark dieses Pandemienthema, eigentlich das Zombie- Genre ist ja eigentlich eine Variation des Pandemie-Themas, so. Das ist dieses richtig, Virus, ja, das alle ansteckt und so. Das sind schon auch ganz klar so zeitgeschichtliche Bezüge drin, aber
Club of Rome sagt, das große Problem wird die Überbevölkerung sein. Wir wissen, das war falsch, aber es entsteht dann ein Film wie Soylent Green.
Ja.
Wo es um die Frage geht, wie werden wir die alten Menschen los? So, das wird da ja dann entsprechend beantwortet, wie wir wissen, denn Soylent Green ist Menschenfleisch. Mm. Und das ist also die direkte Reaktion ganz häufig im Kino auf das, was der Fall ist. Also die Apokalypsen spitzen eigentlich das zu, die gesellschaftlichen Diskurse. Also wir haben das Thema Klimawandel und es ist ja auch im populären Kino dann dokumentarisch zum Beispiel verhandelt worden von Gore. Wir erinnern uns vielleicht an den Film Eine unbequeme Wahrheit. Dort beschreibt er die Auswirkungen des Klimawandels und zeigt auch Projekte, was dagegen zu tun ist. Und zugleich gibt es aber dann auch von Roland Emmerich so etwas wie 2012 und andere solche Art Projekte, die versuchen jetzt den Klimawandel als Bedrohungsszenario aufzunehmen, was nicht immer meint, dass die sich jetzt mit der Klimaforschung genau beschäftigen, sondern sie greifen sich irgendetwas aus und dann ist alles vereist plötzlich oder alles ist im Wasser, ja, Waterworld und das. Yeah. Das heißt, man hat solche vorhandenen Diskurse und auch Ängste, die vorhanden sind und daraus speist sich dann wieder etwas und sicherlich war ja schon länger im Gespräch, was könnte viral gehen, also nicht nur im Sinne von wie wird das viral im Netz, sondern tatsächlich waren Pandemien auch immer wieder ein Thema. Dann gibt es den Film Contagion, der ja ziemlich realistisch an so einem Szenario dranbleibt und dann kam die wirkliche Pandemie dann bei uns etwas später an. Aber es war auch schon vorher, lag das quasi in der Luft und war das auch immer wieder ein Thema. Das heißt, der Science-Fiction-Film, ebenso wie der Endzeit-Film, ist immer sehr nah an dem dran, was jetzt gerade Zeitgeist ist. Also man würde jetzt heute eher mit einem Film über Überbevölkerung nicht besonders weit kommen, weil man dann sagen würde, naja, da hat die Forschung ja ergeben, dass der Peak da bald erreicht sein wird und dass das nicht das große Menschheitsproblem werden wird.
Also es spiegelt sich in den apokalyptischen Filmen und Serien, spiegeln sich eigentlich prominente aktuelle Ängste in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und die werden da verarbeitet. Da bietet sich natürlich so ein bisschen eine psychologisierende Deutung an, dass man sagt, und das wurde auch untersucht und da spricht auch einiges für, dass man sagt, da findet ein Stück weit in diesen Filmen ein Stück weit Verarbeitung oder Konfrontation mit dem Verdrängten statt, also zum Beispiel die nicht mehr aufzuhaltenden Folgen der Klimaerwärmung, der Klimakatastrophe und das versucht man im Alltag so ein bisschen wegzudrücken und dann wäre ja die Idee, wenn wir fragen, was macht jetzt den Reiz aus, die Idee wäre ja dann irgendwie, man guckt sich diese Filme an und dann stellt sich vielleicht ein gutes Gefühl ein, man fühlt sich ein bisschen ehrlicher, man hat sich nämlich diesen Szenarien gestellt, man hat da in den Abgrund geblickt und am Schluss meistens geht's ja dann doch nochmal gut aus und man kann dann ohne die Popcorn wieder zu übergeben, kann man nach Hause fahren. Also das wäre so eine psychologische oder psychologisierende Deutung, dass die Auseinandersetzung mit dem Verdrängten oder man könnte auch sagen, dieses Durchschreiten der Ängste. Das hat einer, wer hat das nochmal, ein Soziologe, der das untersucht hat, dass diese apokalyptischen Filme eine Art Probe des Schreckens bieten mit einer Absolution am Ende. Also man stellt sich seinen Ängsten und dann wird man aber zum Schluss dann mit einem Happy End belohnt oder so.
Was ja auch die Struktur vieler Horrorfilme ist, denken wir an Der weiße Hai. Im Prinzip wird dort ja ein Mann, der gewisse Ängste hat und da sind auch familiäre Probleme. Wir haben so eine White Middle Class Geschichte dort in so einem, mit einem Bürger Meister in diesem Örtchen, der nicht so richtig weiß, wie er eigentlich regieren soll und ziemlich populistisch ist. Wir haben so ein verunsichertes Bürgertum und auch einen Mann, der in seiner Männlichkeit sich nicht mehr so ganz gewiss ist und dann hat er aber plötzlich diesen weißen Hai zu bekämpfen. Er macht das nicht allein, es sind dann andere mit dabei, ein Wissenschaftler nämlich und ein richtiger Fischer, der sich auskennt. Und was aber eigentlich im Mittelpunkt steht, ist dieser Mann mit all seinen Ängsten und der steht für den Durchschnittsamerikaner und dann unternimmt er eigentlich im Sinne C.G. Jungs eine Nachtmeerfahrt und kommt dann wieder. Ist also dem begegnet, diesem Ungetüm und hat es erlegt und kommt dann gestärkt daraus. Und das ist, glaube ich, eine Struktur, die wir sehr stark im Endzeitfilm wiederfinden, dass man da durch muss und dass dann aber doch am Ende der Hoffnungsschimmer da ist. Mhm. Ob das dann direkt so biblisch gewendet ist wie in The Book of Eli, ob da eine Familie entsteht. Also das ist dann, wenn der Mann, der mit dem Jungen unterwegs ist, plötzlich noch eine Frau trifft und dann hat man wieder so eine heilige Familie hergestellt. Bei Will Smith kann man sowas dann wiederfinden. Ja, das ist etwas, was schon als Struktur da ist. Ich glaube aber, darüber hinaus gibt es auch noch diese Komponente, dass wir ja, es ist so banal, das zu sagen, aber ich sage es trotzdem, in einer sehr komplexen Welt leben, wie wir alle laufend erfahren. Und diese Endzeitfilme geben uns ja die wunderbare Möglichkeit, nochmal eine tolle Übersicht zu haben. Mhm. Es ist ja wahnsinnig übersichtlich, es ist so gut wie nichts mehr da, fast nichts mehr funktioniert. Jetzt sind dann nur noch ein Mann, ein Mädchen wie in The Last of Us und plötzlich ist wieder das Zwischenmenschliche. Wie geht man miteinander um, wenn die Smartphones ausgefallen sind, wenn die U-Bahn nicht fährt, wenn das und das und das alles nicht da ist und auch die Regierung ist nicht präsent. Und dann ist man wieder in so einer Übersichtlichkeit, die, glaube ich, auch für Leute einen Eskapismus darstellen kann. Also zwar ist das Szenario schrecklich und man würde sich wundern, wenn man in diesem Szenario wäre, denn wir gehören natürlich alle dazu, die sofort anfangen zu schreien, wenn die Zentralheizung eine Stunde ausfallen würde, ja. Aber wir finden es dann dort doch mal reizvoll, wenn man mal so ganz bei sich ist. Ja. Und die einen machen dafür vielleicht einen Outdoor-Urlaub, wäre jetzt nicht so meine Angelegenheit. Ich bleib dann doch lieber im Kinosessel sitzen, aber da kann man es dann genießen und kann dann auch sich der Gesellschaft mal entledigen, also all diesen sozialen Fragen oder so, die sich stellen. Und wir sind auch mal auf so einer anderen Ebene und oftmals, glaube ich, ist da auch so dieser Wunsch danach, so eine Philosophie zu entwickeln. Wie ist der Mensch denn eigentlich? Yeah. Also wie ist er, wenn man ihn die zivilisatorischen Errungenschaften nimmt? Und damit will man dann so eine anthropologische Frage eigentlich stellen, bei der man natürlich dann verschiedene Weltbilder hat. Also es ist dann sehr dichotom auch oft angelegt. Da sind dann Protagonisten, die sagen, die Welt ist schlecht und die anderen sagen, die Welt ist gut. Es gibt keine Solidarität oder doch, es gibt so etwas wie Nächsten. Liebe. Und das wird also da nochmal so grundsätzlich verhandelt, wenngleich das natürlich immer so eine Idee von Abstraktion ist, die es in der Weise nie gegeben hat. Denn wie wir sind als Individuen oder Familien oder so, wir sind es natürlich immer im Verhältnis zu anderen. Wir waren nie als Abstraktes einfach mal so da, Mensch. Und dann kam irgendwann mal noch eine Zivilisation dazu, sondern die war ja eigentlich immer da.
Ja, ja. Aber ich nehme das auch so wahr, gerade bei diesen populären Serienformaten wie The Walking Dead oder so oder auch The 100. Da habe ich die ersten Staffeln übrigens auch richtig gut gefunden und dann fällt das meiner Meinung nach recht ab. Aber das sind eigentlich Sozialexperimente quasi. Da werden jetzt der Nuklearapokalypse, dann flieht der Rest der Menschheit über eine Raumstation und dann kommen 100 zurück. Und dann ist quasi jetzt keine Polizei, kein Militär, keine Konventionen, keine Anstandsregeln, gar nichts. Jetzt die 100, was passiert jetzt mit diesen 100? Und das ist in der Nähe zumindest eines Motivs, das ich auch jetzt in der Literatur, in den Analysen gefunden habe, dass diese apokalyptischen Filme, zumindest die, die nach diesem Strickmuster funktionieren, eigentlich eine Sehnsucht bedienen des Menschen nach einem Neuanfang. Also nach so die Sehnsucht danach, man hat vielleicht den Verdacht, dass man nicht zu der Person geworden ist, die man eigentlich sein sollte oder sein könnte, dass man da in den Systemen dieser Welt irgendwie aufgerieben ist und die wird oder in diesem Kleinbürgertum irgendwie in einer Sackgasse gelandet ist. Und dann ist es der Reiz, diese Vorstellung, durch eine ganz schlimme Katastrophe, alles wird vom Tisch gefegt, jetzt kann man nochmal neu anfangen und diese Konventionen und die ganzen Systemzwänge hinter sich lassen und im besten Fall über sich selbst hinauswachsen, zu dieser Person zu werden, die man vielleicht sein könnte, aber in dieser Welt nicht sein kann oder so. Das.
Und man wird gezwungenermaßen dann eigentlich zu so einer Heldenfigur.
Ja.
Also wie du das jetzt gerade ausbuchstabiert hast, sind wir eigentlich dann dabei, dass man sagt, hier ist jemand jetzt nicht mehr in den üblichen gesellschaftlichen Verfahren drin, die so ablaufen und man selbst macht da so mit oder wird regiert auch vom Mann, würde Heidegger sagen, ja, also Mann tut dies, Mann macht das, aber es ist gar nicht mehr die bewusste Entscheidung, aber wir sind sofort in so einem existenzialistischen Terrain, wenn wir plötzlich das alles nicht mehr vorfinden und jetzt ist jeder Schritt immer eine freie Entscheidung, auch unter gewissen Zwängen natürlich, dort können die Zombies kommen, da ist schon das Wasser oder was auch immer, ja. Aber dann sind es eigentlich ganz viele souveräne Entscheidungen und das natürlich zu sehen, den souveränen Akteur auf der Leinwand, da sind wir sehr stark an sowas wie der Heldenreise dran, alles lässt man hinter sich und geht seinen Weg und nimmt vielleicht auch noch andere dahin mit. Auch das ist ja interessant, dass diese Strukturen oftmals so sind, jetzt bei Last of Us nicht, aber bei vielen Endzeitfilmen, dass man doch solche Hierarchien wieder auch da hat. Also man hat den Experten, der vorangehen kann oder die Stimmen der Vernunft, die auch dann andere maßregelt, wenn es zu hysterischen Ausbrüchen oder so kommt. Und das ist schon so eine Idee, dass wir da wieder so einen Helden haben, der auch sagen kann, in welche Richtung es gehen soll.
Ja, damit haben wir eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen, was man vielleicht problematisieren könnte an diesem Apokalypse-Hype oder an vielleicht auch an der Art und Weise, an der Machart vieler apokalyptischer Filme und Serien. Also es besteht zumindest die Tendenz oder die Gefahr, dass gerade durch die sehr weit verbreiteten Happy Ends, dass eigentlich eine eigenartige Beruhigung einsetzt. Man guckt sich das an und man hat sich den Ängsten gestellt und die Welt ist im Film nicht untergegangen und man verlässt das Kino zuversichtlich, dass wir auch die anstehenden Krisen irgendwie meistern werden. Man könnte auch sagen, so ein bisschen, ich sag mal auch mit etwas Klassenbewusstsein vielleicht könnte man sagen, es ist auch ein bisschen ein Wohlstandsphänomen, solche apokalyptischen Filme so genießen zu können. Ich nehme jetzt mal schwer an, dass Familien in der Ukraine keine Kriegsapokalypsen schauen oder wenn sie sie sehen, mit ganz anderen Augen diese Filme anschauen, dass jemand, der von mir aus von einem schlimmen Virus angesteckt wurde, das ihn sein Leben bedroht, dass der auch solche Pandemie-Apokalypsen auch nicht mehr mit demselben Spaß schaut oder diejenigen, die von der Klimakrise jetzt schon sehr betroffen sind und ihr Landstrich droht unterzugehen im ansteigenden Meeresspiegel, die werden jetzt auch nicht in der gleichen Unbeschwertheit diese Katastrophenfilme gucken. Also es braucht quasi, man könnte es auch ein bisschen als Wohlstandsphänomen deuten, wenn man das mit Popcorn im roten Samtsessel genießen kann, dann geht's einem eigentlich noch recht gut.
Ja, das könnte man meinen und sicherlich ist, wenn man akut einen Krieg hat, das so wahrscheinlich, dass man eher nicht dann sagt, ich schaue mir das nochmal als Fiktion im Prinzip an. Wenngleich man auch sehen muss, dass in Ländern, die sehr viel härter vom Klimawandel getroffen sind, wie zum Beispiel Indien, natürlich auch viele Blockbuster in diese Richtung entstehen. Auch die haben dann Happy Ends und auch die haben oft auch die Idee, dass man mit einer starken Führerpersönlichkeit, mit neuen Technologien sich daraus retten kann. Also die konfrontieren sich schon auch damit. Die Frage ist dann, ab wann ist man eigentlich an so einem Punkt, bei dem man einfach nur das so als ästhetisches Vergnügen wahrnimmt und die Apokalypse da so ein bisschen genießt und die eigentliche Apokalypse nicht sieht. Also das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwierig ist, auch so ein individueller Umgang damit. Also es gibt Leute, die vielleicht, weil sie von etwas sehr betroffen sind, sich nicht nochmal das in Fiktion ansehen können. Andere, ich kenne Leute, die sehr krank waren und nicht davon lassen konnten, ständig Krankenhausserien zu gucken, ja. Was mich auch gewundert hat. Ich dachte, man wäre diese Räume mal satt, aber offenbar nicht. Von daher kann man das nicht so klar sagen. Ich denke, dass es natürlich ein Wohlstandsphänomen ist, insofern, als man sagen kann, wir haben immer noch die Möglichkeit, uns die ganze Zeit Filme über die Apokalypse zu machen, aber seht ihr die Apokalypse da nicht. Und im Prinzip ist das ein Modus. Wir haben wahrscheinlich alle den Film Zone of Interest gelesen über das Ehepaar Höst, die da direkt an der Mauer zu Auschwitz dort ihr bürgerliches Leben führen. Und man hört da zwar noch Schreie oder so, aber bald wird eine Hecke hochgewachsen sein und dann kriegt man das nicht mehr mit. Das ist ja ein Film, der als Parabel zu verstehen ist. Das ist ja jetzt nicht nur ein Film über den Nationalsozialismus. Und ich glaube, dass das so eine Struktur ist, die wir natürlich laufend haben, dass wir die Nachrichten zwar mal wieder wahrnehmen, dann aber sie doch ausblenden und uns darüber Gedanken machen, was grillen wir heute Abend, wie dekorieren wir das Haus. Und dann sind wir zwar noch räumlich ein bisschen weiter davon entfernt, wie das in The Zone of Interest der Fall ist, aber im Prinzip ist der Modus natürlich ein sehr ähnlicher des permanenten Ausblendens. Deswegen ist die Frage, ob das Kino uns wirklich mit etwas konfrontiert oder ob wir vielleicht auch sagen, es ist ja zunächst mal eine Loslösung von diesem permanenten Realismus, den wir sehen. Also wenn wir das Fernsehen, wenn wir die Spielfilme anmachen, denken wir an Tatort oder so etwas, haben wir ja so einen Realismus die ganze Zeit, dass man sieht, ja, tatsächlich, so grau ist Ludwigshafen und jetzt sehen wir es nochmal sonntags im Tatort. Ja, also das ist für mich ja die wahre Apokalypse, sowas nochmal zu sehen. Ja? Also deutsche mittelgroße Städte und da den Sonntagabend mit verbringen, nein, danke, dann gehe ich ja lieber in irgendein apokalyptisches Szenario, wo jederzeit Zombies kommen könnten. Das finde ich an sich spannender. Meint also, die Apokalypse kann auch uns wegführen einfach von diesem permanenten Realismus und dann sind wir dankbar, mal andere Bildwelten zu sehen, denn auch die kann das Kino ja öffnen und wir wissen, es ist leichter, die Negation zu denken als das Gegenteil von ihr, also so etwas wie die Utopie. Es gibt in der Literatur fast keine guten Utopien, es gibt im Film fast keine guten Utopien, aber Dystopien, da fallen uns literarisch wie filmisch doch einige Werke ein und ja, es liegt vielleicht aber noch was anderes drin, wo ich dann wieder dir zustimmen würde, was das Politische anbelangt. Dadurch, dass man so stark das dann darauf reduziert, wir schauen, wie Menschen miteinander umgehen, glaubt man dann darauf hin, wieder etwas Grundsätzliches sagen zu können über unsere Gesellschaft. Und da muss ich sagen, ja, das ist Unsinn. Also wir haben hier ein modernes System mit Sozialversicherung, mit einer Zentralbank, mit Fiat-Geld, was weiß ich alles. Und da können wir jetzt nicht das vergleichen mit irgendeiner Situation, wo sich 5 Leute darum streiten, wer darf jetzt das Brot essen. Das ist das Szenario im Endzeitfilm. Und wir können einfach sagen, wir müssen noch ein bisschen mehr Geld drucken und können auch dann vielleicht nochmal da und dort was investieren und dann fährt auch die Straßenbahn. Das ist einfach ein völlig anderer Diskurs. Und ich glaube, das ist ein Problem und das ist sicherlich auch, möchte ich sagen, eine konservative, wenn nicht sogar rechte Tendenz im Apokalypse-Film, dass man glaubt, wir können jetzt mal einfach alles nochmal denken ohne Gesellschaft und alles, was damit zusammenhängt, mal nur vom Menschen ausgehen. Und der Mensch ist folgendermaßen, wir sehen es hier in der Serie. Und da, wenn wir das dann ausgearbeitet haben, dann können wir das wieder übertragen auf unsere moderne Gesellschaft und deswegen geht dieses politische Projekt nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Und das ist genau falsch. Und das ist auch eine Denkweise, die wir ja zum Beispiel finden bei jemandem wie Jordan B. Peterson, ja, der so ein rechter Influencer für Männer ist, der sagt, ja, Menschen sind wie Hummer verteidigen so und so ihr Revier Und wenn man sich das dort und dort in der Literatur noch ansieht, da verteidigen Männer auch so ihr Revier. Also verteidigen Männer immer ihr Revier, verhalten sich so und so und dann wird da sowas von abgeleitet und damit kann man dann im Prinzip eine heutige Ordnung rechtfertigen. Ja, ja. Da könnte man natürlich einwenden, ja, aber der Hummer-Vergleich hinkt vielleicht. Hummer bauen ja auch keine Flugzeuge, schreiben keine Bücher, drehen keine Filme, machen keine Philosophie-Podcasts oder so, ja. Also offenbar gibt's ja doch kleine Unterschiede. Und das ist aber so eine generelle Struktur, die wir, glaube ich, beim apokalyptischen Film auch immer mal wieder finden, dass man sagt, ah ja, da, so ist er eigentlich es doch. Und dann, was war denn da mit der Gesellschaft? Mhm. Andererseits könnte man noch, ich führe jetzt gerade ein bisschen viel aus, aber ich will es noch ganz kurz einwerfen, könnte man noch sagen, die Endzeitfilme, denken wir an sowas wie Independence Day oder so, oder an Armageddon, die versuchen natürlich auch immer mal wieder die Hierarchien der Klassengesellschaft abzuschaffen, beziehungsweise zu minimieren, weil plötzlich der Handwerker, der Industriearbeiter der Weltretter wird. Mhm. Da sieht man dann plötzlich, oder wir sehen in Independence Day diese Figuren, zum Beispiel, sie ist ja Stripperin,
ja.
Ja, die Frau von Will Smith. Und plötzlich haben die aber eine ganz andere Handlungsmacht und sind viel relevanter als die, die man eigentlich als relevant immer ansehen, mhm, würde. Also, oder beziehungsweise die Funktionäre werden entkräftet. Und darin wiederum liegt ja schon so eine sozialistische Idee auch drin, dass also nur weil diese Hierarchie so sind, sie nicht so sein müssten und diese Menschen vielleicht ein ganz anderes Potenzial noch haben, das in dem Moment dann sich offenbart. Und bei Michael Bay haben wir auch häufig eigentlich so eine fast proletarische Position, die immer wieder eingenommen wird. Und das irritiert natürlich die herrschenden Verhältnisse. In gewisser Weise haben also diese apokalyptischen Filme auch was Karnevaleskes, könnte man sagen, weil das vom Kopf auf die Füße gestellt wird oder umgekehrt, ja. Nämlich die eigentlich Funktionäre sind, haben dann oft keine Macht. Wenngleich es natürlich auch die Filme wiederum gibt, in denen einzelne große Präsidenten entscheiden, was jetzt genau zu tun ist.
Ja, ja. Ja, es gibt wahrscheinlich beides. Und mir sind dann diese Momente, in denen dann eins auf, ja, jetzt sind wir als Menschheit bedroht, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt sind alle Unterschiede irrelevant, wir sind jetzt alle gleich und so. Bei Independence Day gibt's, glaube ich, auch so eine Rede vom Präsidenten und dann irgendwie in der Staatengemeinschaft und so, sind einfach dann wahnsinnig pathetisch. Und ich glaube, ein Problem, auf das wir auch noch zu sprechen kommen könnten, ein Problem vieler oder eigentlich fast aller apokalyptischer Filme und Serien, an die ich mich erinnern kann, ist ja, dass sie einerseits sich meistens drehen um systemische Probleme, um wirklich große, auch geopolitische Probleme. Also wenn wir von Atomkrieg sprechen und so, das sind geopolitische Spannungen, die sich dann entladen in einer solchen Nuklearkatastrophe, wenn es um Klima- oder Naturkatastrophenfilme geht, Hurricanes und Überschwemmungen, Fluten, Eiszeit und so weiter. Also das sind ja gesamtmenschheitliche, systemische Schieflagen. Und die Filme verarbeiten das aber eigentlich immer so, dass es dann zu einer individuellen Heldenreise kommt. Oder fast immer, ja, sind dann so eine Handvoll Leute, manchmal nur eine Person, die dann den Tag rettet, die dann irgendwie die entscheidende, keine Ahnung, bei Independence Day, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob es der erste oder zweite Teil ist, ich glaube der zweite, es gab ja einen zweiten, wo irgendwie dann der eine sich opfert und dann quasi...
Das im ersten Jahr.
Oder im ersten Jahr, ja, gut. Sich opfert und dann da mit seinem Raumschiffchen da in dieses große reinfährt oder irgendwie so. Und zum Beispiel bei Matrix ist das ja sogar wirklich mit völlig offenen religiösen Konnotationen. Mhm. Neo ist der Auserwählte, er ist the One, er ist der Vorherbestimmte, um dieses, das ist ja eigentlich eine KI-Apokalypse, also das ist, oder eine Techno-Apokalypse da, die Roboter haben übernommen und halten die Menschen nur noch als Batterien zur Speisung ihrer Energielüste, um die Maschinen am Leben zu erhalten, und Neo ist dann quasi der der messianische Retter, der dann das wendet. Du hast vorhin von Armageddon gesprochen. Das ist, ich finde, immer noch absoluter Spitzenplatz der stumpfsinnigsten Filme aller Zeiten.
Ja, ich finde ihn ja doch auch klassenkämpferisch gar nicht so irrelevant, ja.
Bei The Last of Us bist du nicht zufrieden und Armageddon kannst du was ab. Ja, das ist mir
zu viel Kunst gewollt. Bei Michael Bay geht's ja nicht darum, dass mir das als Kunst verkauft wird.
Ah, Wolfgang, also das ist jetzt schon, das muss ich jetzt mir auf der Zunge zergehen lassen, dass du dem was, aber
ja, manchmal, schau mal, das ist ja das Interessante am populären Kino. Das populäre Kino ist ja manchmal auch in seiner offensichtlichen Stumpfsinnigkeit wiederum von einer erstaunlichen Intelligenz. Also ich kann manchmal der McRyan-Komödie zehnmal mehr abgewinnen als dem Cannes-Gewinner, in dem Leute nochmal wütend durch Wüsten schreien, dass sie Adorno lesen wollen oder so. Also das ist für mich oft...
Ja. So dieses Überambitionierte, ja. da kann ich schon mitgehen, aber...
Aber um auf diesen Punkt einzugehen, dass da so einer ist, der dann eine Lösung hat oder der sich opfern muss, also das Opfer ist natürlich auch in der christlichen Theologie sehr wichtig, ja. Also das eigentlich ist ja Jesus der Letzte, der sich opfern muss, danach muss sich niemand mehr opfern, ja. Und das kehrt aber dann doch, also diese Unterscheidung im Englischen zwischen Victim und Sacrifice, das kommt aber dann, also das Sacrifice kommt doch wieder und ist ja ein permanenter Diskurs, den wir haben. Und der war dann in den 90ern und Nullerjahren so sehr verdrängt, weil wir natürlich ausgingen vom Ende der Geschichte und all das, wenngleich man auch sagen muss, man hat ja auch weiterhin vom Westen her sehr blutige Kriege geführt, Irak, Afghanistan beispielsweise, aber man hat dann einem Massenpublikum dieses Opfer nicht mehr in dieser Weise zumuten wollen, man war dann auch immer ganz aufgebracht, weil Mel Gibson wieder einen Film gemacht hat, ja, weil der konfrontierte einen dann plötzlich auch wieder damit. Ich bin kein Mel Gibson-Fan in dem Sinne, aber fand das eigentlich immer sehr erhellend, wie empört plötzlich das liberale Amerika dann immer war. Dabei haben sie trotzdem an diesem Opferdiskurs permanent festgehalten, haben es nur versucht, möglichst weit wegzuschieben. Also in Independence Day und in anderen Filmen sucht man dann den uralten Soldaten oder so, der eigentlich schon alle Kämpfe gekämpft hat und der jetzt Frieden schließt mit der Familie. Und der ohnehin schon 80 Jahre alt ist, der ist dann noch bereit, sich zu opfern für die Menschheit. So, also man hätte jetzt nicht einen 21-Jährigen losgeschickt. Und das zeigt natürlich da eine starke Sensibilisierung, bedeutet aber, man hat schon auch diesen Opferdiskurs und diese Messiasgestalt konserviert und die kann man dann auch wieder in Anschlag bringen, wenn man sie mehr braucht und dann sagen, jetzt stehen wieder alle zusammen und dann wird dieses Wir, was du schon angesprochen hast, betont und das ist natürlich die beste Möglichkeit, um Menschen zu beherrschen, indem man sie als Wir alle anspricht und sobald Politiker von Wir sprechen, sollte man sich grundsätzlich nicht gemeint fühlen, beziehungsweise sollte grundsätzlich merken, dass der Politiker sich aus dieser Sache immer rausnimmt.
Ja.
Also die alle sitzen in einem Boot, aber der Politiker wird woanders sitzen. Da kann man sicher sein. Und der sitzt eher auf der Yacht. Und das ist grundsätzlich so. Ja. Also wir sitzen nie alle in einem Boot. Wir sind auch nicht nur wir einen uns auch nicht wieder als Gesellschaft oder so. Es gibt in der Gesellschaft lauter Spaltungen und die sind real und die verschwinden auch nicht mal einfach so, weil jetzt irgendeine Krise, ein Krieg oder sonst was ist. Und ich glaube, dass das aber etwas ist, was man gerne möchte und damit wird das Kino ja eigentlich auch zu so einer Art Kirche, so ein Ersatz dafür, denn das ist ja eigentlich eine Vorstellung von Gemeinde. Also die Gemeinde ist ja etwas, wo sich Menschen zusammentun, die tatsächlich den Glauben teilen. Und das verbindet sie miteinander, ja, dass sie also da sich als gläubige Menschen begegnen und richten sich dann auf Gott aus, ja, um das mal ganz simpel jetzt zu sagen. Mhm. Und im Prinzip ist das Kino eine säkularisierte Form dessen, weil man das Massenpublikum erreichen will und eigentlich möchte man auch wieder so eine Gemeinschaft herstellen, das macht man dann aber nicht im religiösen Sinne, es sei denn, man ist Mel Gibson, sondern man versucht das über so eine allgemein menschliche Sache. Deswegen werden ja dann auch bei solchen apokalyptischen Szenarien plötzlich, also auch in den Filmen, wo nie irgendwie Diversity oder so war, plötzlich werden doch nochmal schnell da ein Kind in Indien, da eins in China und so eingeblendet, damit wir sehen, ach ja, Menschheitsfamilie. So.
Ja, ja, ja.
Und das ist so eine Idee der Gemeinschaftsstiftung, die offenbar da ist.
Ja. Also jetzt hast du schon auf ein paar auch so offensichtliche oder wichtige, auch religiöse Parallelen hingewiesen, auch dieses messianische Selbstopfer. Lass mich einfach kurz noch sagen zu diesem Armageddon-Film. Das lasse ich jetzt nicht liegen. Ich meine, das ist einfach unfassbar fantastisch und eben auch wirklich, vielleicht ist es so blöd, dass es schon wieder geil ist, aber der Bruce Willis spielt ja einen Arbeiter auf einer Ölplattform und der wird dann als Astronaut auf diesen Kometen geschickt, um den zu sprengen.
Aber was?
Genau, und dann kommt es eben zu diesem Selbstopfer. Dann opfert er, einer muss dann bleiben, um das auszulösen, und dann opfert er sich für die Menschheit quasi. Das ist dann der.
Aber warum ist das so albern, dass da ein Industriearbeiter mit dieser Aufgabe betraut wird? Also ich meine, wir schicken jetzt gerade Annalena Baerbock zur UN. Also ich weiß nicht. Also es ist, also nur weil jemand einen Anzug oder so anhat, heißt das ja auch nicht, er ist kompetent. Also von daher, also ich würde, wenn ich in einer Notsituation wäre, am Ende lieber Bruce Willis fragen als sonst irgendjemanden.
Ja, gut. Ich glaube, wir kommen auf der Spur nicht mehr weiter. Ja, vielleicht können wir noch über so ein paar auch theologisch-religiöse Motive zu sprechen kommen, die mir auch so auffallen bei apokalyptischen Filmen. Du hast jetzt das schon angesprochen, dieses messianische Selbstopfer, das sich überall oder immer wieder findet und teilweise auch ganz explizit, also diese Dune-Filme, die neuen, da ist ja wirklich dieser Paul Atreides, ist ja, der inszeniert sich ja selber als Messias, das ist ganz klar, das ist die Erfüllung der alten Prophetien und so, und er wird uns retten und so, und bei The Matrix auch ist das ganz prominent. Es gibt auch dieses Arche-Motiv, das oft auch mit diesem Messias-Motiv verbunden ist, das sich auch in vielen Filmen findet. Also so diese Idee, man kann jetzt nicht die ganze Menschheit retten, aber so ein kleiner Teil der Menschheit, und da kommt es drauf an, ob der Film so ein bisschen elitekritisch angelegt ist, wie bei Don't Look Up oder so, da sind es natürlich dann die Eliten, die Reichen, die Einflussreichen, die können sich das dann leisten, sich zu verpissen in irgendeinem Raumschiff, und der Rest geht vor die Hunde. Bei Wall-E, bei diesem Film gibt's ja auch so ein Raumschiff, das dann irgendwie dann quasi sich rettend von der untergehenden Erde flieht und dann später
Elysium gibt es auch.
Elysium, ja. Genau. The 100 übrigens, diese Serie, da heißt diese Raumstation heißt The Ark. Also die heißt die Arche. Das ist dann ganz explizit als dieses Arche-Motiv. Der Rest der Menschheit geht unter und einige wenige überleben. Man könnte dann auch sagen, überleben das Gericht. Das ist ja auch ein Motiv, das unterschwellig immer wieder kommt. Der Untertitel zu Armageddon in der deutschen Fassung war das letzte Gericht.
Ja.
Es hat dann allerdings mit dem biblischen letzten Gericht sehr wenig zu tun.
Ja.
Eigentlich genauso wenig.
Das sei zugestanden.
Ja. Ja, und eigentlich, also man könnte sagen, diese apokalyptischen Filme, das sind wie säkularisierte Versionen eines apokalyptischen Narrativs, das sich im christlichen Kulturraum, das quasi im subkutan vorhanden ist oder im Grundwasserspiegel irgendwie drin ist, und das wird jetzt säkularisiert, wird das neu gewendet, aber es geht natürlich dann auch ganz Entscheidendes verloren. Also diese Rede von der Apokalypse, das kommt ja eigentlich, also Apokalypse bedeutet eigentlich Offenbarung oder Enthüllung, und die meisten denken, Apokalypse bedeutet Weltuntergang, aber es bedeutet ja Offenbarung oder Enthüllung. Die Apokalypse des Johannes ist die Johannes-Offenbarung, und was da offenbart, was da enthüllt wird, ist ja nicht der Untergang der Welt, sondern was enthüllt wird, ist einerseits werden diese Mächte und Gewalten dieser Welt werden demaskiert. In der Offenbarung ist es ganz prominent, das Römische Reich, das glänzt und strahlt, das quasi sich ausbreitet und den höchsten Ruhm und die Ehre genießt. Dieses Reich wird demaskiert als Babylon, als menschenverachtendes System. Und dann wird geoffenbart, dass in letzter Instanz nicht das Römische Reich, sondern Christus, das ist ja diese Szene dann, in der sich der Löwe bei näherem Hinsehen als ein Lamm erweist, als ein geschlachtetes Lamm. Und die Offenbarung spielt ganz stark mit diesem Motiv, diese menschenverachtenden Systeme dieser Welt werden entlarvt. Und es wird geoffenbart, es wird enthüllt, dass eigentlich die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes, um das mal ein bisschen zu übersetzen, den längeren Atem haben als das Römische Reich. Und das finde ich eigentlich
Es ist tröstlich.
Ja, tiefere und tröstlichere Perspektive.
Aber das ist doch in den Filmen auch zu finden. Ich glaube, das Tröstliche liegt doch daran, dass wir laufend ja sehr berühmte Städte dann zu sehen bekommen in diesen Filmen, in denen nichts mehr ist, die Banken nicht mehr arbeiten, die Fabriken stehen still und plötzlich sind die Mächtigen nicht mehr relevant. Mhm. Ja, sie haben sich irgendwo in einen Bunker zurückgezogen und dass das, glaube ich, schon so eine Hoffnung ist, dass Gerechtigkeit sich einstellen möge, dass nun der Schleier heruntergerissen wird von all diesem oberflächlichen Pomp und Glanz. Ich denke, dass das ein sehr starkes Motiv ist. Und dann ist ja bei dieser Arche-Idee, die du angesprochen hast, zweierlei zu beobachten. Also zum einen gibt es da natürlich die zynische Variante. Kubricks Dr. Strangelove handelt ja auch schließlich davon, dass man sagt, wir machen jetzt den Atomschlag und wir können uns dann einfach 100 Jahre in den Bunker zurückziehen und dann werden wir schon wieder als Menschheit hervortreten. Also da ist ja auch die Idee, man ist also bereit, aber Millionen, Milliarden zu opfern, aber man will nur noch die Idee der Menschheit, also eigentlich die Schöpfung retten, ja, also dass noch eine Reproduktion stattfinden kann. Und das ist ja auch die Idee von der Arche. Und dann gibt es aber natürlich jetzt diese sozialkritischen Filme, die genau das demaskieren, also wie die Reichen sich dann verbarrikadieren und versuchen, den Weltuntergang zu erleben, weil sie sagen, ich überlebe lieber den Weltuntergang, aber ich will nicht das Ende des Kapitalismus erleben. Und das ist ja ganz interessant zu sehen, auch welche Vorsichtsmaßnahmen gemacht werden. Also um das mal ganz konkret zu machen, wir hatten ja im Zuge von Corona einen Boom bei Luxusjachten, weil viele dachten, dass man dann auf offener See vielleicht sicher ist vor allem. Und man hat einen unglaublichen Boom bei Bunkern erlebt. In der Schweiz ist man sowieso, weiß ich, sehr gut ausgestattet mit Bunkern. Aber das war dann tatsächlich etwas, was flächendeckend unter den Reichen in der Welt stattgefunden hat, dass man sich also dort schützt und dort werden auch dann solche Szenarien durchgespielt. Wer wird denn eigentlich noch als Personal zur Verfügung stehen? Denn wenn ja dort draußen alles entwertet ist, dann sind die ja vielleicht nicht mehr willens, für das Gehalt, das ich ihnen zahle, loyal zu sein. Was ist, wenn die mich zum Beispiel aus dem Bunker rausdrängen? Könnte ja ein Aufstand des Personals sein, so ein bisschen wie in Parasite, wenn da sich plötzlich andere breit machen. Das sind Szenarien, die wirklich durchgespielt werden von diesen Sicherheitsfirmen, die solche Bunker anbieten. Wie kann man sich da eigentlich schützen und muss man dann vielleicht mit dem Personal anders umgehen in einer solchen Situation? Also muss man ein bisschen fraternisieren am Ende, um nicht von denen nachher unterjocht zu werden, denn das ist ja eine Gefahr, die besteht. Und die Tatsache, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, bei gleichzeitiger Verweigerung auch nur der geringsten Umverteilung, ist ja so interessant. Als Joe Biden seinen ersten Wahlkampf hatte, ist er ja in New York unter den Superreichen aufgetreten, hat ihnen gesagt, da ist jetzt wirklich was verrutscht. damit das keine Aufstände gibt, müssen wir jetzt ein bisschen was wegnehmen. Wir brauchen ein bisschen Vermögensteuer oder sowas, ja. Und selbst das war ja nicht durchzusetzen. Also sie würden, ehe sie 2% Erbschaftssteuer mehr zahlen oder so, lieber sagen, ich gehe das Risiko ein, dass ich irgendwann hier die Apokalypse habe in Form von, hier werden Hunderttausende versuchen, mein Gelände zu stürmen, aber ich kann mich vielleicht in meinen Bunker verstecken. Und diese unglaubliche Irrationalität, also auch dieses sich selbst setzen, ich baue diese Arche und zwar nur für mich und die meinen, das ist eine Dimension, die natürlich jetzt erst durch diese enormen Reichtümer und Techniken möglich ist, die aber die Science-Fiction-Filme wieder wunderbar und die Endzeit-Filme wieder wunderbar aufgreifen können. Mhm. Und da sind wir in so einem Szenario, bei dem wir uns ja auch, wenn man jetzt theologisch an die Sache herangeht, mal fragen kann, also wenn man jetzt nicht das Jenseits die ganze Zeit bemühen will oder darauf wartet, dass es so eine Gerechtigkeit geben wird, da wird die Offenbarung sein, das letzte Gericht, was auch immer, dann kann man ja auch vielleicht die Sache mal so beantworten. Also Leute, die so denken und so handeln und eigentlich von diesen Ängsten die ganze Zeit getragen werden, wird vielleicht mein Butler mich irgendwann ermorden, weil er weiß, dass er jetzt der Mächtigere gerade ist. Also die mit solchen Gedanken permanent leben, ja, die sind ja eigentlich schon in der Hölle. Mhm. Also die haben sie sich selbst gebaut.
Ja, yeah, fair enough. Ja. Ja, vielleicht schwenken wir zum Schluss mal, du hast ja jetzt so ein bisschen dieses Szenario gezeichnet, auch, ich würde sagen, mit einer, ganz sicher mit einer System- oder Kapitalismus-kritischen Spitze auch. Welchen Grund zur Hoffnung würdest du sehen? Ich hab einen Podcast mit dir gehört, da gab's, das war auch eine Live-Aufnahme, da gab's eine Fragerunde und dann hatte ich jemand gefragt, irgendwie so sinngemäß, Wolfgang, in diesen krisenhaften Zeiten, was gibt dir Hoffnung oder wie hältst du deine Hoffnung?
Was habe ich gesagt?
Hoch? Du hast gesagt, ich habe mir das wörtlich aufgeschrieben, hast gesagt, also Hoffnung ist eigentlich nicht so mein Modus, das ist wirklich nicht das, an was ich so denke. Also ich kann natürlich im Kleinen hoffen auf manches, aber ich habe jetzt nicht so im Ganzen große Hoffnung. Das überlasse ich dem Kirchentag, hast du gesagt.
Das war aber eine Spitze gegen die Evangelischen in Deutschland. Die in der Schweiz sind natürlich alle viel besser, habe ich mir sagen lassen.
Anwesende sind immer ausgenommen. Ja, ich fand das spannend, weil du da eigentlich einen Unterschied aufgemacht hast, der jetzt auch in der neueren Literatur zur Hoffnung immer wieder gemacht wird und der mir eigentlich sogar wirklich auch einleuchtet. Du hast von kleinen Hoffnungen geredet und dich abgegrenzt von einer großen Hoffnung. Es gibt unter anderem ein Buch von Jonas Gretlein, wo er so die Geschichte der Hoffnung nachzeichnet und auch mit einem, sicher auch einem starken christlichen Einschlag auch deutlich macht, man kann eigentlich diese große Hoffnung, diese Überzeugung, Teil einer Geschichte zu sein, die mindestens das Potenzial hat, gut zu enden. Und dass man in dieser großen Hoffnung überhaupt erst imstande ist, substanziell und begründet und auch, ich sage jetzt mal, frustrationswiderständig einigermaßen, kleine Hoffnungen zu hegen. Also man könnte das auch vergleichen mit, weißt du, wenn man von Urvertrauen spricht, so in einem Menschen wird auch durch Eltern oder primäre Bezugspersonen, wird ein Urvertrauen auch angelegt. Und dieses Urvertrauen befähigt Menschen erst im Kleinen, Menschen zu vertrauen. Und bei der Hoffnung könnte man das ein bisschen analog konstruieren und sagen, es braucht eigentlich für begründete kleine Hoffnungen, braucht es so eine große Hoffnung. Hast du die wirklich gar nicht oder bist du dir vielleicht, kannst du dir das leisten, die nicht zu haben?
Ich bin nicht ein Verkünder dieser großen Hoffnung.
Ja.
Dass ich selbst, das habe ich auch hin und wieder betont, selbst Christ bin, das ist der Fall. Und dass das einen gewisser Weise tragen kann, ja, aber ich bin nicht derjenige, der in irgendeiner Weise das verkündet. Deswegen kann ich auf diese Fragen nach Hoffnung, dann komme ich mir tatsächlich so vor, als würde ich jetzt so gleich ansetzen sollen, um Lebenshilfe oder eine Predigt abzuliefern oder was weiß ich. Und das wäre mir sehr unangenehm, das zu tun.
Ja.
Und weiß auch gar nicht, ob das meine Aufgabe ist, als Kulturkritiker und Podcaster jetzt nochmal den Menschen was zuzuhören. zuzurufen im Ganzen. Ja, das, da käme ich mir wirklich ein bisschen merkwürdig vor. Was ich aber mit den kleinen Hoffnungen meinte, ist, dass ich natürlich viele Details sehe oder Aspekte sehe, in denen sich ja Dinge verbessern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich in die Welt schaue und einfach nur sage, es ist rabenschwarz und wir machen jetzt noch so lange wir können oder so, sondern ich sehe ja, dass es enorme Fortschritte zum Beispiel gibt. Also es gibt sie ja beispielsweise technologisch bei der Bekämpfung des Klimawandels. Es gibt sie ja auch in politischen Bereichen der sozialen Frage, der Interessenvertretung, der Arbeiter und. Ich sehe die natürlich nicht als eine ganze Hoffnung, dass ich gehöre nicht zu so Linken, die ganze Zeit die Revolution vor Augen schon haben, dass die morgen bevorsteht. Ja, das ist immer so eine Daueraufgeregtheit. Jetzt, sobald irgendwo in irgendeinem Land sich was regt, stürzen sich Linke immer so darauf und schicken solidarische Grüße und glauben dann, jetzt passiert's aber. So bin ich nicht, aber ich sehe, dass es eben in kleineren, in regionaleren Sachen durchaus vorangeht. Und dann sehe ich aber natürlich auch bei ganz vielen Katastrophen, wo es einfach rausgeblendet wird oder nicht thematisiert wird und. Und da in diesem Zwiespalt ist man ja eigentlich die ganze Zeit, dass man natürlich da Fortschritte sieht und dann werden auch wieder so viele Rückschritte gemacht. Und vielleicht ist auch Fortschritt und Rückschritt gar nicht der richtige Modus, um das zu beschreiben. Aber es ist durchaus so, dass ich sehe, wie durch Ideologie sehr viel falsch gelenkt werden kann und auch wird. Und das macht mich wütend. Deswegen rede ich über Ideologie, versuche Filme zum Beispiel ideologiekritisch zu analysieren. Ja. Würde ich nicht die Hoffnung haben auf so etwas wie Aufklärung, Verständnis und so etwas, würde ich das ja gar nicht tun. Mhm. Ja. Insofern ist das natürlich gegeben, aber nicht im Sinne von, ich sag jetzt mal, der Welt oder den Menschen, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, dass das auch eher wiederum dazu führt, dass sich jeder so eine Insta-Kachel mit nach Hause nimmt und das übers Bett hängen kann oder so. Aber das bringt am Ende nichts.
Kalenderspruch.
Ja? Das sind Kalendersprüche am Ende. Und das ist keine wirkliche Auseinandersetzung damit. Und deswegen verweigere ich eigentlich so Antworten auf große Hoffnung und so.
Ja, ja. Und würdest du denn, fällt dir das leicht, diese Entwicklungsperspektive und diese positiven Anzeichen zu sehen? Würdest du dich als optimistischen Menschen bezeichnen oder kostet dich das was, dir innerlich diese Perspektiven freizuspielen?
Nein, ich bin kein optimistischer Mensch. Ja. Ich bin auch jetzt nicht ein unglaublich trübsinniger Pessimist, aber ich bin natürlich Melancholiker.
Natürlich, das gehört zum guten Ton.
Das gehört dazu,
genau.
Und ja, dann kann man sich die verschiedenen Modi aussuchen, will man ein bisschen mehr Lars von Trier heute, morgen dafür Woody Allen. Sie beantworten ja, oder beziehungsweise sie beschäftigen sich ja alle, die Großen, also Ingmar Bergmann, Woody Allen, mochten sich ja sehr. Sie haben ja sehr unterschiedliche Filme gemacht, wie wir wissen. Und als sie ja mal so ein Treffen gemeinsam hatten, haben sie ja gar nicht miteinander geredet. Die Frauen hatten das organisiert für sie, also die Ehefrauen. Und dann saßen sie da zusammen, haben nicht miteinander gesprochen. Gut, was hätten sie auch sagen sollen, ja. Aber dass sie beide eigentlich auf dieselben Fragen zu sprechen kommen, nur die unterschiedlich dann behandeln, das ist mir eigentlich sehr eigen und ich bin dann froh, dass ich als Filmzuschauer mich immer mal der Komödie oder der Tragödie hingeben kann.
Ja. Ja, Wolfgang, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe das wirklich genossen, mit dir da mal einzutauchen.
Ich danke dir.
Ganz kurze Schlussfrage, kurz beantwortet. Worauf hoffst du noch im Blick auf die Zukunft apokalyptischer Filme und Serien? Gibt's da was du noch nicht gesehen hast und gerne mal sehen würdest, oder?
Ja, ich hätte gerne mehr romantische Comedy, Rom-Com, als Apokalypse-Film.
Ja.
Ja, also und zwar ist es ja so, dass meistens Apokalypse stattfindet und dann kommt irgendwie die zerrüttete Familie wieder zusammen, weil man doch gesehen hat, es ist wichtiger, dass man zusammensteht. Ja, so Geschichten werden erzählt. Aber es ist doch eigentlich selten, dass man komödiantisch rangeht. Es gibt dann so überdrehte Dinge von Seth Rogen oder so, das liegt mir gar nicht. Also wenn das nur so veralbernd wird. Aber dass man doch nochmal so einen eigenen Ton reinsetzt. Vielleicht sollte, Woody Allen ist was schon sehr, sehr alt, aber möglich wäre es ja, dass er noch jetzt den komödiantischen Endzeit Film macht. Das würde ich mir eigentlich wünschen.
Ja, sehr schön. Eine kleine Hoffnung, die hoffentlich in Erfüllung geht, Wolfgang. Vielen Dank für das Gespräch.